Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesaußenminister Westerwelle hat im Umgang mit Griechenland vor antieuropäischem Populismus gewarnt. Notwendig sei ein respektvoller Umgang ohne Klischees, sagte er nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Avramopoulos in Berlin. Westerwelle würdigte die Sparanstrengungen Athens, machte aber zugleich deutlich, dass die griechische Regierung ihre Zusagen einhalten müsse. Ob dies geschieht, prüfen derzeit Experten der internationalen Geldgeber. Der Bericht der sogenannten Troika wird im September erwartet.
Der internationale Flughafen von Athen, die staatliche Eisenbahngesellschaft, Baugrundstücke in bester Insellage, das alles und noch viel mehr im Angebot des griechischen Privatisierungsfonds. 19 Milliarden Euro muss Griechenland laut dem Privatisierungsprogramm der Troika einnehmen. Durch den langen Wahlkampf im Sommer aber verzögern sich die Verkäufe. Braucht Griechenland also mehr Geld? Eine Antwort blieben beide Außenminister heute schuldig. Der Deutsche pochte aber auf die Einhaltung der vereinbarten Sparzusagen.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in Athen. Die vereinbarten Reformen und die notwendige Modernisierungsagenda, sie müssen konsequent auch umgesetzt werden.
Berichte, Griechenlands Finanzbedarf sei höher als bisher bekannt, wollte Westerwelles griechischer Kollege Avramopoulos heute nicht bestätigen. Er sei gekommen, um klarzumachen, sein Land arbeite mit Hochdruck an der Umsetzung der vereinbarten Einsparungen im vereinbarten Zeitraum. Ich habe klargemacht, dass alles, was wir im Rahmen der gemeinsamen Perspektive und im Rahmen Europas vereinbart haben, realisiert werden wird. Nur wenn die Troika in ihrem für September angekündigten Bericht diesen Eindruck bestätigt, kann Griechenland wohl mit Umschichtung im Sparplan, verlängerten Fristen oder weiteren Anleiheankäufen rechnen. Bei aller Freundschaft, es geht also um Glaubwürdigkeit, auch beim nächsten griechischen Besuch am Freitag. Dann trifft Ministerpräsident Samaras Angela Merkel.
Die Euro-Schuldenkrise droht nun auch auf die bislang robuste deutsche Konjunktur durchzuschlagen. Nach Einschätzung der Bundesbank haben sich die Wachstumsaussichten wegen der rückläufigen Nachfrage aus dem Euro-Raum eingetrübt. Die Wirtschaft könnte in der zweiten Jahreshälfte stärker als bisher von den Verunsicherungen beeinträchtigt werden, heißt es im jüngsten Monatsbericht. Einen Konjunktureinbruch erwarten die Experten aber nicht. Mehr zur Euro-Schuldenkrise finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem blicken wir dort auf die Rolle der Europäischen Zentralbank. Die P&S-Werften in Wolgast und Stralsund stehen vor der Insolvenz. Nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering werden die Werften keine weiteren vom Staat verbürgten Kredite erhalten. Das Unternehmen kündigte daraufhin an, am Mittwoch Insolvenzantrag zu stellen. Die etwa 2000 Beschäftigten sollen morgen informiert werden. Die Werften sind unter anderem wegen Bauverzögerungen bei Fährschiffen in Schwierigkeiten geraten.
Sie sehen fertig aus, sind es aber nicht. Diese Fähren, gebaut in Stralsund, wurden vom Auftraggeber der Scandlines-Reederei wegen technischer Mängel nicht abgenommen. Und auch der Zeitplan für die Nacharbeiten konnte nicht eingehalten werden. Immer weitere Verzögerungen. Auch bei den anderen Aufträgen, wie bei zwei Spezialfrachtern, die künftig für die dänische und deutsche Armee eingesetzt werden sollten.
Man hat sich hier in der Vergangenheit beim Weg vom Serienschiffsbauer hin zum Spezialschiffsbauer zu viel vorgenommen.
Mit einer einmaligen Beihilfe wollten Bund und Land die Werften in Stralsund und Wolgast retten. 152 Millionen Euro, 70 davon waren schon ausgezahlt. Doch das reicht nicht.
Es ist leider europarechtlich ausgeschlossen, das zu erhöhen. Das ist eine einmalige Beihilfe von den Richtlinien her und es geht nicht, da nachzulegen.
Von daher ist es heute eigentlich auch ein schwarzer Tag für die Werften, für die Mitarbeiter auf den Werften.
Die Reaktionen der Arbeiter beim Schichtwechsel.
Ja, das ging immer weiter bergab. Mit dem Ganzen war ja kein System mehr dran.
Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall traurig für die Region, für den ganzen Betrieb. Das wäre nicht sehr schön. Muss dann nur sehen, wie es danach weitergeht. Das wäre natürlich das Interessante dabei, ne? Wenn man sich davon nochmal erholt, ein Neustart.
An den beiden Werftstandorten in Stralsund und Wolgast arbeiten 2000 Menschen, in den Zulieferbetrieben noch einmal fast 10.000. Und viele dieser Betriebe sitzen noch immer auf unbezahlten Rechnungen, manche in Millionenhöhe.
Die Menschen in Deutschland arbeiten häufiger am Wochenende und in der Nacht als noch vor 15 Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gingen 1996 18,8% der Beschäftigten auch samstags zur Arbeit. 2011 waren es 24,5%, fast ein Viertel der Berufstätigen. Der Anteil der Menschen, die nachts arbeiten, erhöhte sich von 6,8% auf 9,6%. Gleichzeitig gab es in diesem Zeitraum einen Trend zur Teilzeitbeschäftigung. Bundeslandwirtschafts- und Umweltministerium haben Forderungen zurückgewiesen, die Produktion des Pflanzenkraftstoffs E10 zu stoppen. Angestoßen worden war die Diskussion von Entwicklungsminister Niebel. Er macht die Beimischung von Ethanol aus Agrarrohstoffen für steigende Lebensmittelpreise verantwortlich. Diesen Zusammenhang sieht das Landwirtschaftsministerium nicht. Nach verschiedenen Berechnungen hat ein Liter E10 zuletzt um 1,70 Euro gekostet, so viel wie noch nie.
Die ganz große Begeisterung hat E10 bei den meisten Verbrauchern nicht ausgelöst. In den letzten Monaten stieg die Akzeptanz etwas an. Doch weil die Dürre in den USA zusammen mit E10 die Nahrungsmittelpreise in die Höhe treibe, will Bundesentwicklungsminister Niebel den Kraftstoff abschaffen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die starren Beimengungsvorschriften in Deutschland, aber auch in den USA dazu führen, bei Ernteausfällen, dass die Preise exorbitant steigen. Und deswegen sollte die Produktion von E10 eingestellt werden.
Umweltminister Altmaier besucht auf seiner Sommerreise einen Offshore-Windpark in der Nordsee. Zu Niebels Forderung will er sich nicht äußern. Sein Ministerium aber preist E10 als klimaschonende Alternative zum fossilen Treibstoff an. Und auch das Landwirtschaftsministerium kann Niebels Vorstoß nicht nachvollziehen. Grund für gestiegene Futter- und Nahrungsmittelpreise sei neben Ernteausfällen der zunehmende weltweite Fleischkonsum.
Aus unserer Sicht haben Biokraftstoffe beeinflussen da die Agrarpreise in einem eher geringeren Umfang.
Umweltschützer und Verbraucherorganisationen unterstützen den Entwicklungsminister mit der Aussage, Biosprit sei ein Irrweg.
Das ist deshalb ein Irrweg, weil er in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht, deshalb auch für Preissteigerungen mitverantwortlich ist.
Solche Preissteigerungen, beispielsweise bei Weizen, könnten zum Hunger in der Welt beitragen, so Umweltschützer. Eines der Hauptargumente von Entwicklungsminister Niebel gegen E10.
Bundesverkehrsminister Ramsauer will die Vorgaben für Autokennzeichen lockern. Nach seinen Plänen sollen Städte und Kommunen künftig freie Hand bei der Wahl der Nummernschilder haben. So könnten ausgelaufene Buchstabenkürzel wieder vergeben werden, aber auch neue Kombinationen entstehen. Im September soll sich der Bundesrat mit den Plänen befassen. Kritiker befürchten ein großes Durcheinander.
Es sind nur ein paar Handgriffe, Routine. Aber was herauskommt, ist erstaunlich emotional. WAT steht für Wattenscheid, ein Kennzeichen, das es jahrzehntelang nicht gab. In den 70ern wurde es abgeschafft. Vielen Wattenscheidern hat das nie gefallen. Sie freuen sich über das mögliche Comeback ihres Nummernschilds.
Wattenscheid muss Wattenscheid bleiben. Und wir Wattenscheider identifizieren uns damit, mit diesem Kennzeichen.
Ich finde es super. Ich bin eine Wattenscheiderin. Das muss wieder eingebracht werden, auf jeden Fall.
Super. Ich habe sofort ein Wattenscheider-Kennzeichen.
Mehr Wahlfreiheit bei Autokennzeichen, das wollen Bund und Länder mit der neuen Verordnung erreichen. Die Pläne sehen vor, dass künftig alte Kennzeichen wiederbelebt werden können. Außerdem sollen auch völlig neue Kennzeichen eingeführt werden dürfen. Alles auf freiwilliger Basis. Wer will, darf sein altes Nummernschild behalten. Kritiker halten das für keine gute Idee. Die Vorschläge werden kontrovers diskutiert.
Wir haben jetzt bundesweit gut 400 Kennzeichen. Wenn man die jetzt beliebig vergrößerte durch diese dreiziffrige Buchstabenkombination, kriegten wir Zehntausende von Kennzeichen. Und das heißt, der Markenwert der jeweiligen Region würde deutlich sich vermindern.
Ich finde wichtig, dass Politik dem Bedürfnis von Menschen Rechnung trägt, ein Stück Heimatgefühl vor der Haustür zu erleben. Und das ist ein ganz kostengünstiges, praktisches Instrument, was wir den Bürgern geben können.
Ganz gratis gibt es das Heimatgefühl am Auto aber nicht. Wer wechselt, wird Gebühren zahlen müssen. Im September will der Bundesrat über den Entwurf entscheiden.
Mit einem Schuldspruch ist in China der Mordprozess gegen die Frau eines ehemals einflussreichen Parteifunktionärs zu Ende gegangen. Todesstrafe auf Bewährung lautet das Urteil gegen Gu Kailai. Üblicherweise wird die Strafe in lebenslange Haft abgemildert. Gu Kailai hatte im November einen britischen Geschäftsmann vergiftet. Ihr Mann Bo Xilai verlor wegen der Mordaffäre alle politischen Ämter, darunter den Sitz im mächtigen Politbüro.
Letzter Akt in einem Schauprozess. Der Giftmörderin Gu Kailai bleibt die Hinrichtung erspart. Sie hat den Mord gestanden. Angeblich wollte sie damit ihren Sohn schützen. Ich denke, das Urteil ist fair. Es zeigt, dass das Gericht das Recht und die Tatsachen respektiert und ganz besonders den Wert des Lebens. Das Opfer, der britische Geschäftsmann Neil Haywood. Gu hat ihn mit Cyankali vergiftet, weil er ihr und ihrem Sohn gedroht haben soll. Doch die Geschichte von der Mutter, die ihr Kind retten will, scheint vielen Beobachtern nur vorgeschoben. Zeugen wurden während des Prozesses nicht gehört. Die Polizei hatte zunächst versucht, das Verbrechen zu vertuschen. Auftraggeber unbekannt. Die heikelste Frage wurde im Prozess erst gar nicht gestellt. Was wusste Gus Mann, Bo Xilai, der mächtige Parteikader, von dem Verbrechen? Angeblich hat es Streit um Geld gegeben. Aber woher stammt das Vermögen der Familie Bo? Aus dubiosen Geschäften? Auch das blieb ungeklärt. Ein Desaster für das Image der Partei. Bo sollte in den ständigen Ausschuss des Politbüros einziehen. Jetzt ermittelt die Kommission für Parteidisziplin gegen ihn.
Juristisch war das Verfahren eine Farce. Hinter dem Prozess steckt ein Politkrimi, der Chinas Machtelite erschüttert. Hierzulande sind politischer Einfluss und Geschäftemacherei eng miteinander verquickt. Der Fall Bo Xilai ist da nur einer von vielen. Den Parteikadern geht es um politische Macht, aber vor allem geht es um viel Geld.
Vor dem Landgericht Koblenz hat ein großer Prozess gegen mutmaßliche Neonazis begonnen. Den insgesamt 26 Angeklagten wird vorgeworfen, Mitglieder oder Unterstützer der Vereinigung Aktionsbüro Mittelrhein zu sein. Sie sollen unter anderem Gewalttaten verübt haben. 17 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.
Die Angeklagten wurden zum Teil unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in den Gerichtssaal gebracht. Es ist einer der größten Neonazi-Prozesse der vergangenen Jahre. Zur Verlesung der Anklage ist es am ersten Prozesstag nicht gekommen. Eine Vielzahl von Anträgen der Verteidiger führte zu erheblichen Verzögerungen. Die Angeklagten sollen Mitglieder oder Unterstützer des sogenannten Aktionsbüro Mittelrhein sein. Laut Staatsanwaltschaft eine kriminelle und verfassungsfeindliche Vereinigung, deren Mitglieder auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Die Gruppierung hierarchisch organisiert.
Wir sind der Auffassung, dass es eben halt gestufte Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe gegeben hat. Also einen engeren Kreis, einen etwas weiteren Kreis. Und wir sind eigentlich optimistisch, dass wir das mit den in der Anklageschrift benannten Beweismitteln auch belegen können.
Schaltzentrale des Aktionsbüro Mittelrhein, das sogenannte Braune Haus im rheinland-pfälzischen Bad 9a Ahrweiler. Hier bei der Großrazzia im Frühjahr dieses Jahres. Von hier aus wurden etwa Propagandaaktionen organisiert und koordiniert. Zum Beispiel Neonazi-Aufmärsche in Dresden. Alle Straftaten nachzuweisen, ein Mammutverfahren.
Ich denke, dass der Umfang hier als solcher sicherlich ein enormer ist, aber der Sache im Großen und Ganzen angemessen ist.
Für die Richter wird es wohl eine umfangreiche Beweisaufnahme werden.
Sicherheitsbehörden und Justiz haben im Vorfeld offensichtlich gut zusammengearbeitet. Denn zwischen den Razzien beim Aktionsbüro und dem Prozessbeginn heute ist noch nicht einmal ein halbes Jahr vergangen. Das konsequente Vorgehen gegen die Neonazi-Szene wohl auch eine Antwort auf die allgemeine Kritik an Sicherheitsbehörden wegen der Ermittlungspannen rund um die Terrorzelle NSU.
Mit einer Schweigeminute hat vor dem Landgericht Aurich der Prozess um den Mord an der 11-jährigen Lena aus Emden begonnen. Kurz nach dem Auftakt schlossen die Richter die Öffentlichkeit von dem Verfahren aus. Angeklagt ist ein 18-Jähriger. Er soll das Mädchen im März erst vergewaltigt und dann getötet haben. Zunächst hatte die Polizei einen Unschuldigen festgenommen, gegen den im Internet zur Lynchjustiz aufgerufen wurde. Der US-amerikanische Musiker und Sänger Scott McKenzie ist tot. Mit dem Lied San Francisco erlangte er 1967 Weltruhm und wurde zu einem Protagonisten der Flower Power Generation. Der 73-Jährige starb bereits am Samstag in Los Angeles an den Folgen eines schweren Nervenleidens. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. August.
In die meisten Teile Deutschlands fließt noch feucht-heiße, in den Norden etwas kühlere Luft. Dadurch wird die Wetterlage labiler und es können sich teilweise unwetterartige Gewitter entwickeln. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die meisten Gewitter sind heute Nacht in einem Streifen vom Südwesten bis in den Osten aktiv. Dahinter beruhigt sich das Wetter, aber im Nordwesten und Westen ist es morgen Vormittag schon wieder wolkig, sonst noch vielerorts sonnig. Später gibt's immer mehr Quellwolken, die gebietsweise Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial bringen. Dann sind schwere Sturmböen möglich, sonst schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West. Heute Nacht warme 14 bis 19, in der Lausitz tropische 22 Grad. Morgen im Norden 21 bis 26, im Südwesten bis 34 Grad. Mittwoch und Donnerstag gibt's vielerorts mehr Sonne als Wolken und vor allem im Süden örtliche Gewitter, im Norden vereinzelt Schauer. Am Freitag schwülwarm mit Sonne und Wolken, die Gewitter werden wieder zahlreicher und teilweise auch heftig.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tom Buro gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Jahn Regensburg gegen den FC Bayern München. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.